ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Kein schönes Wochenende für Schalke-Fans. Schalke verliert mit 3:4 zu Hause gegen Greuther Fürth, steckt mittendrin im dicken Abstiegskampf und vor allem die Art und Weise, wie Schalke das Spiel verloren hat, macht einem als Fan echte Sorgen. Darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, woran es gelegen haben könnte. Wir sprechen über das, was Ben Manga gesagt hat. Und wir widmen uns nochmal kurz dem Thema Genossenschaft. Das alles bei Inside Schalke 1904, der Schalke Talk.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Guten Morgen, Glück auf an diesem denkwürdigen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Zeit, das Geschehen von gestern zu verarbeiten. Ich hab's nicht. Ich bin immer noch stinksauer, wütend, enttäuscht. Alles, es war ein denkwürdiges, historisches Spiel. Schalke verliert mit 3:4 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und das Ergebnis war fast noch das Beste am Spiel. Hier sitzen zwei Leute, die gestern dabei waren. Von einem weiß ich zumindest, dass er die Kappe auf hat. Wir sprechen über das Spiel bei Inside Schalke, der Schalke Talk, heute mit WAZ-Redaktionsleiter aus Gelsenkirchen, Sinan Schad.
Moin und Glück auf.
WAZ-Experten Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Und die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Ja, ich habe gerade gesagt, das war eins von den Spielen, wo, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich heute Morgen hier sitze, ich wahrscheinlich nach einer Stunde gegangen wäre. Das mache ich, das kannst du an einer Hand abzählen, Spiele, wo ich das gemacht habe, aber gestern war eins gewesen, weil das war ein dermaßen emotionsloses, lustloses, ja, denkt euch selber ein Adjektiv aus. Robin, du warst da, ihr wart beide da. Fangen wir bei dir an. Wie hast du es erlebt?
Ja, es war schon wieder ein Tiefpunkt. Ne? Man denkt, man hat schon viel erlebt auf Schalke in den ganzen Zeiten, die man den Verein begleitet, aber es gibt immer wieder neue Tiefpunkte und gestern war so einer. Nicht wegen des Ergebnisses, ein Tor Niederlage ist auf dem Papier, ist natürlich nicht gut, aber es geht schlimmer. Aber die Leistung war halt einfach unwürdig einer Schalker Mannschaft.
Ja, ja, genau so ist es. Also ich habe in der Tat, ich war so on fire, dass ich zwischenzeitlich echt gerufen habe, zieht die Trikots aus, das ist wirklich unwürdig. Und du hast es vorhin gesagt, das Ergebnis war in der Tat noch das Beste am Spiel. Denn wenn Fürth das konsequent durchspielt, dann kriegst du da 6, 7, 8 Dinger zu Hause gegen Greuther Fürth. Im ersten Heimspiel eines neuen Trainers, also mit dieser, wo eigentlich alles anders sein müsste. Ich habe das Spiel gestern mit Rüdiger Bramczyk und Emilien Penzer zusammen geguckt in der Arena und der eine schimpfte wie ein Rohrspatz 90 Minuten, der andere hielt sich immer wieder die Brust, weil ihm sein Herz so schwer war.
Hoffentlich nicht Abi.
Nee, es war nicht Abi. Im Penzer sagte,
Ich habe die Fotos von Penzer gesehen zwischendurch, dachte, er fragt ihn, ob er seinen Turnbeutel
dabei hat. Er sagte, dabei für 20 Minuten wird es noch reichen.
Ja, oh, scheiße, die waren da.
Nein, es war unfassbar schlecht. Ja. Also ich habe, nach dem Hannover-Spiel habe ich schon gedacht, okay, Arbeitsverweigerung und jetzt muss es ja eigentlich irgendwie besser werden. Man hätte nicht gedacht, dass es echt noch schlechter geht. Aber
ich finde, genau, als Schalke-Fan ist man ja einiges gewöhnt und kann auch einiges verzeihen. Also wir sind ja nicht der FC Barcelona. Niemand erwartet, dass sie da irgendwie schön spielen. Man kann einem Schalke-Fan verzeiht, glaube ich, Fehlpässe, der verzeiht Stockfehler, der verzeiht vielleicht Eigentore. Was er nicht verzeiht, ist, wenn er das Gefühl hat, dass da unten nicht 11 Leute stehen, die sich 90, 100, 110 Minuten den Arsch aufreißen. Und das war ja gestern der Fall, oder? Oder? Vielleicht müssen wir ein bisschen differenzieren, aber von den 11 Leuten, die da standen, kannst du maximal 2 nennen, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, die wollen's.
Ja, also den Wollen will ich den Spielern nicht alle absprechen, aber es war schon auffällig, dass es kein Aufbäumen gab nach diesen Rückschlägen. Und da sind dann vielleicht auch Führungsspieler gefragt oder vermeintliche Führungsspieler, weil ich habe da gestern keine Führungsspieler auf dem Platz gesehen, über weite Strecken. Paul Seguin trägt die Binde. Ja, ganz fragwürdiger Typ. Gestern mit der Einstellung, er hat das Tor geschossen, das ist für mich eine Szene mit Symbolcharakter, schließt das Tor zum 2:4 und geht wie ein Verlierer zurück zur Mittellinie. Er trabt dahin, kein Aufbäumen, kein Mitreißen der Kollegen. Das ist eine Szene, die zeigt doch, dass er schon aufgegeben hatte und dass er vielleicht auch einfach in die Kabine wollte am liebsten. Und dass vielleicht diese Einstellung ist für mich eines Kapitäns auch in dem Fall nicht würdig. Ein Kapitän muss anders auftreten, seine Mitspieler mitreißen. Paul Sögen ist im Mannschaftsrat, genau wie Thomas Kallas, Ron Schallenberg.
Die haben alle gespielt gestern.
Die haben alle gespielt.
Und alle wirklich fürchterlich gespielt.
Die waren nicht gut, völlig richtig. Die waren nicht nur gut, nicht gut, die waren sogar schlecht. Ne? Ja. Aber von den Spielern muss man mehr erwarten. Das hat Ben Manga uns auch gesagt. Ich habe ihm auch die Führungsspieler angesprochen. Und er meinte auch, er hat mir dazu gestimmt und dass man da mehr erwartet. Und es nicht sein kann, dass sich die Mannschaft, die Routiniers an zwei Teenagern hochziehen, nämlich Taylan Bulut und Max Rüger. Die waren noch die beiden besten Schalker auf dem Platz. Und das ist ein Armutszeugnis. Natürlich nichts gegen die beiden. Die haben es völlig solide gemacht, beide ein Tor geschossen und beide mutig gespielt. Taylan Bulut über rechts, jeder Angriff lief über ihn als Rechtsverteidiger. Max Rüger spielt wenig Fehlpässe, der hat es auch solide gemacht. Aber es kann doch nicht sein, dass die Leute, die eigentlich als Führungsspieler sich selber sehen und wahrscheinlich noch viel besser bezahlt werden, die es nicht schaffen, sich aufzubäumen, dass die vielleicht früh aufgeben.
In so einem Spiel, wie ihr vorhin schon sagtet, erstes Heimspiel vom neuen Trainer, gegen eine Mannschaft, die am Wochenende davor 0-4 das Derby gegen Nürnberg verloren hat, die also auch nicht gerade gefestigt gewesen sein sollte, unverständlich. Wie kann man das erklären?
Gute Frage, also in der Tat eine gute Frage, weil du hast ja gerade auch oft wegen deiner eklatanten Defensive, wegen deiner fürchterlichen Abwehr den Trainer ja gerade erst rausgeschmissen und einen neuen geholt, der explizit ja genau das machen soll, nämlich die Abwehr stabilisieren. Kees van Wanderen hat jetzt 3 Wochen Zeit. Übrigens kleine Anekdote am Rande. Vor dem Spiel wurde nicht Kees van Wanderen auf der Videowürfel begrüßt, sondern immer noch Jakob Fimpel. Aber Fakt ist, die Abwehr ist gefühlt noch schlechter geworden als vorher unter Gerards. Das hat jetzt sicherlich nichts mit dem neuen Coach zu tun, der immer wieder betont, er sei nicht Harry Potter. Den Beweis tritt er tatsächlich auch ständig an. Aber das ist eine gute Frage. Ich frage mich wirklich, wie zum Teufel es möglich ist, Woche für Woche noch schlechter zu verteidigen als vorher.
Robin, du bist nah dran, du guckst dir das Training an, du bist in der Woche auch da. Hast du denn eine Erklärung?
Wenn es die eine Erklärung geben würde, dann würde wahrscheinlich der Kees van Wanderen genau das ändern. Ne? Es war gestern, weiß ich nicht, eine Verkettung von Umständen. Die Mannschaft ist wieder schlecht ins Spiel reingekommen. Ich glaube, Felipe Sanchez hatte einen Albtraum-Tag erwischt.
Absolut.
Er nicht nur wegen der gelb-roten Karte, er stand beide, auch wirklich eigentlich immer falsch. Also,
und beide gelben Karten völlig unnötig.
Die erste wegen Meckern.
Die zweite kurz nach der Halbzeit für ein blödes Foul an der Mittellinie.
Ja.
Ja, okay.
Dann wurde ja umgestellt von Vierer- auf Fünferkette und dann was kurzfristig besser, aber so die Schnittstellen, weil wenn du Fünferkette hast, hat noch eine Schnittstelle mehr, weil du halt mehr Verteidiger hast. Irgendwie, aber diese Schnittstellen wurden gut bespielt von den Fürtern. Also die ersten 2-3 Tore waren auch gut herausgespielt. Okay, der Kopfball nach Ecke, nach Flatten war Freistoß nicht, aber die anderen beiden Tore waren ja wirklich gut gespielt,
ja,
muss man aber sagen. Aber
also aus Fürther Sicht hast du völlig recht, ist das schön kombiniert und rausgespielt, bis auf das Freistoßtor. Aber aus Schalker Sicht, wenn du die Tore Nummer 1
ja.
Hast, die stehen mindestens 3 Meter weg von ihrem Mann jedes Mal. Meistens ja. Kallasch, meistens Sanchez.
Genau, ja.
Das ist ja unfassbar.
Schallenberg war auch mit drin.
Schallenberg auch, richtig.
Paul Seguin, den ich gerade schon angesprochen habe, auf 6, der hatte keinen Zugriff. Also das war von vorne bis hinten schlecht in der Defensive, das muss man einfach so sagen.
Ja, aber das ist wirklich unfassbar. Also gerade auch sein Thomas Kallasch, den wir hier eigentlich Wochen und Monate lang, wie ich finde, zu Recht auch immer wieder als Stabilisator in der Abwehr durchaus hervorgehoben haben. Mit so einer Leistung wirklich unglaublich, fürchterlich schlecht gestern. Schallenberg sowieso auch, haben wir gerade aufgezählt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch dieses Kopfballtor nicht. Der Ball ist gefühlt 20 Sekunden in der Luft.
Ich habe mir die Szene gestern wirklich
an 4 Schalke
gestern Abend vorm Schlafengehen die Highlights nochmal angeschaut und da immer wieder zurückgespult. Und wollte genau wissen, wer den Fehler macht. Aber ich glaube einfach, da war kollektives Versagen, weil er hatte einfach keinen Gegenspieler. Jeder, der drumherum stand ein Kallas, er hatte einen Mann, Bulut hatte seinen Mann und der war einfach, der das Tor geschlossen hat, der war einfach allein. Der hatte keine Gegenspieler. Also man kann es so nicht beurteilen, weil ich nicht die Pläne kenne, wer wo abgestimmt ist, aber wer wo zugeordnet ist. Ja, das war vogelwild.
Du hast ja gestern noch mit Ben Manga gesprochen und
ja.
Es war, wie man lesen konnte, ein sehr aufschlussreiches Interview, fand ich, weil er sehr bemerkenswerte Sachen gesagt hat. Vielleicht fasst du es nochmal kurz zusammen.
Ja genau, da können wir vielleicht den Blick durchs Schlüsselloch hinzufügen, oder?
Blick durchs Schlüsselloch.
Wenn wir die Dinger schon haben.
Genau, ja. Und es ist ja schon so, dass Ben Manga nicht von den Kameras gesprochen hat, sondern nur bei uns in der Mixzone und dann kann man da ja auch gut mitnehmen. Also Ben Manga kam ziemlich kurz nach dem Spiel zu uns und war wirklich sehr klar in seinen Aussagen. Er war selbstkritisch, hat auch dann mit Blick auf die Neuzugänge. Er wurde gefragt, warum die Spieler nicht liefern, ob es eine Qualitätsfrage ist, ob vielleicht manche Neuzugänge überschätzt wurden. Sagt er, ja, wenn man Stand jetzt sieht, muss man das hinterfragen. Und da sieht man nämlich selbst in die Kritik. Da sagt der Fan zuerst bei sich an und vielleicht haben wir einen oder anderen Spieler überschätzt. Fand ich schon beachtlich.
Beachtlich, aber auch beängstigend. Also wenn der Sportdirektor, der ja doch mit viel Vorschusslorbeeren nach Schalke kam, ja. jetzt in der relativ frühen Phase der Saison sagt, vielleicht war es nicht so das Gelbe vom Ei.
So hat es ja nicht gesagt, aber wenn er darauf angesprochen wird, dann muss er ehrlich antworten, das hat er getan, ne? Weil jeder sieht ja, dass das nicht funktioniert, seine Spieler, also mit Abstrichen von Musa Sylla, der 6 Tore gemacht hat, aber in den
gestern auch völlig untergegangen ist.
Der immer mal wieder auch untergeht, ne? Der Tore oft aus dem Nichts gemacht hat. Viele andere Neuzugänge funktionieren noch nicht. Und da kann Manga sich nicht hinstellen und sagen, ja, alle super, super Typen. Ist ja völlig gut, dass er dann die Wahrheit sagt. Darüber hinaus hat er auch, ähnlich wie ich gerade angedeutet habe, auch die Führungsspieler in die Pflicht genommen, was die 18-Jährigen, dass die nicht vorangehen sollen müssen, sondern dann sind die Routiniers gefordert. Und interessanter Satz war, es fehlen aktuell so ein bisschen die Arturo Vidals, jemand, der dazwischen haut und Mentalität mitbringt.
Aber das, bei allem nötigen Respekt, also was meint er damit? Ich verstehe nicht. Also Ben Manga muss doch klar sein, wo wir stehen und wer wir sind. Was meint er mit uns fehlen die Arturo Vidals? Ja, ein Ibrahimovic täte uns auch gut.
Ja, das berechtigt Kritik, finde ich auch. Habe ich auch darüber nachgedacht, dass diese Vergleiche zu Weltklasse nicht angebracht sind in der aktuellen Situation, wo Schalke irgendwie gegen den Abstieg aus der zweiten Liga kämpft. Da ist das einfach realitätsfern. Und ja, was er damit meint, ist klar. Man Spieler braucht, die sich auch in schweren Situationen dagegen stellen.
Ja, aber das ist ja genau sein Job. Ich meine, dafür hat er ja so viel Macht bekommen, wie selten jemand zuvor oder wie lange schon nicht mehr jemand auf Schalke. Und das, obwohl er noch nicht mal Vorstand ist, sondern in Anführungsstrichen nur Direktor. Der konnte viele Schlüsselpositionen besetzen mit seinen Vertrauensleuten und hat ja vorher mit Marc Wilmot zusammen ziemlich freie Hand gehabt, auch in der Auswahl der Spieler, die er, und er hat ja nicht wenige gebracht. Also ich finde das schon alarmierend, wenn Ben Manga dann jetzt sagt, also ja, schön, in der Tat, ich gebe dir recht, es ist nice, wenn er so selbstkritisch schon offen ist und ehrlich ist und nicht versucht, das wegzureden, aber es macht mir schon auch Angst, wenn wir im September schon konstatiert feststellen, die Spieler, die Ben Manga geholt hat, funktionieren nicht.
Genau, es sind jetzt 10 Spiele der Saison rum. Das heißt, es ist schon okay, dass man jetzt ein Zwischenfazit zieht. Also man kann nicht sagen, die müssen erstmal ankommen. Also ich denke schon generell, um ein bisschen weiteren Bogen zu spannen, dass der Weg von Ben Manga nicht falsch ist. Ne? Also Ben Manga hat ein Konzept, das gab es auf Schalke lange nicht. Also oft wurden irgendwie kopflos Transfers getätigt. Und bei Ben Manga habe ich das Gefühl, er hat eine Idee. Und er hat ein Konzept, er weiß, wie er Spieler scoutet, er hat da ein gutes Netzwerk. Und das kann Schalke helfen. Natürlich sind jetzt die Soforthilfen nicht dabei. Und die Wahrheit ist auch, man kann diesen Weg, den Ben Manga, ob man den gut oder schlecht findet, läuft aktuell zu schlecht sportlich, um diesen Weg klaglos hinzunehmen. Da gebe ich dir völlig recht. Es kann nicht sein, dass 62.000 Leute im Stadion sind und so eine Leistung wie gestern sehen. Da muss die Mannschaft kurzfristig besser spielen. Egal, ob man da Talente dabei hat, die vielleicht in 2 Jahren Granaten werden. Das hilft dir alles nicht, wenn du Mitte Oktober, Ende Oktober gegen Greuther Fürth so schlecht spielst wie gestern.
Ich glaube, du kannst
vielleicht sogar aus der zweiten Liga absteigst. Also wenn du so spielst wie gestern, du spielst wie ein Absteiger, dann hilft dir auch nicht, wenn du jetzt irgendwie ein super Talent noch irgendwie, der in 2 Jahren eine Granate über den Hinterhand hast.
Genau, das ist der Punkt. Du kannst, glaube ich, so einen Weg rechtfertigen, indem du sagst, ja, mit dem Aufstieg haben wir nichts zu tun, aber wir spielen dieses Jahr und möglicherweise auch noch das nächste Jahr im soliden Zweitliga-Mittelfeld mit. Aber wenn du jetzt schon, wie letztes Jahr, gegen den Abstieg kämpfst, und das ist es ja, was Schalke gerade hat, Abstiegskampf, machen wir uns nichts vor, dann wird es schwierig mit den Argumenten, ne?
Ich meine, natürlich kann sich das schnell, also die tabellarische Situation kann sich schnell drehen. 3, 4 Spiele irgendwie punkten und gewinnen, dann bist du da irgendwo im Mittelfeld und kannst vermeintlich in Ruhe deine Strategie weiterführen. Aber dafür muss es halt überhaupt auch erstmal irgendeine Entwicklung geben. Irgendeine Entwicklung muss dann irgendwann auch mal zu sehen sein. Ja,
das ist schwierig. Also die Entwicklung wird natürlich durch den Trainerwechsel extrem ausgebremst, ne? Weil der neue Trainer, er startet schon gewissermaßen bei Null. Also er betont selber, dass er Zeit braucht und tut dann auch in seiner Argumentation oft so, als ob er bei Null startet, was natürlich nicht richtig ist, weil es sind 8 Spieltage rum gewesen, als er kam. Und viel Kredit wurde ja auch schon verspielt bei den Fans. Das wisst ihr vielleicht besser als ich, ne? Dass die Fans nicht bei Null starten mit dem neuen Trainer, sondern sind schon bei minus 50.
Ich meine, ne? Ab der, was war das, 60. Minute, irgendwann in der zweiten Halbzeit, wurde der Support gestern auch wieder eingestellt. Ne? Das ist ja dann so in der Eskalationsstufe die erste, die dann auch zeigt, also die, dass zumindest auch die Nordkurve, die ja sonst eine ziemlich lange Line, also lange Lut hat, sehr geduldig ist vergleichsweise, da jetzt auch ein bisschen Kappes auf hat. Ich glaube, der Rest des Stadions ist sogar noch deutlich genervter. Es ist nicht, also Kees van Wanderen startet mit dieser Mannschaft natürlich eben nicht bei Null. Das will ich damit unterstreichen. Natürlich steht er mit dem Team jetzt unter Druck. Die müssen jetzt einfach auch liefern. Und dann in so einer Situation fährst du dann ausgerechnet dann drei Tage später zu einem Erstligisten im Pokalspiel.
Wen haben die gestern nochmal geschlagen?
Lange her.
Genau, lass uns das Pokalspiel, ist klar, am Dienstag, am Mittwoch werden wir natürlich hier in gewohnter Weise
wieder darüber reden. Also Dienstag sagte er auch, man hat überlegt, man hat ihn gefragt, ob er vielleicht da eine B11 hinschickt nach Augsburg, weil das Spiel in Ulm am kommenden Freitag ja deutlich wichtiger ist. Ja. Ulm, ein Konkurrent im Abstiegskampf, so traurig das klingt, das ist wichtiger, dass man da raus punkten muss.
Die nächsten beiden Ligaspiele, Ulm, Regensburg.
Ja. Und Van Wonderen sagt aber klar, er will das nicht abschenken, das Pokalspiel. Er will da Erkenntnisse sammeln, er will da, dass die Mannschaft sich festigt. Und er wird da keine B11 hinschicken. Ja.
Und danach, weil, wie gesagt, normalerweise, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber wenn du die letzten beiden Spiele anschaust, dann frage ich mich auch, was soll denn auch die B11 sein? Also, wo soll die da schlechter sein als die A11?
Ja, gestern natürlich auch irgendwie im Umfeld da gehört, ja, sollen sie die U19 hinschicken, die macht dann auch nicht schlechter. Das ist ja das, was man jetzt immer hört, aber was natürlich schon Schwachsinn ist.
Ja. Sollen wir einen Haken unter das Spiel setzen? Wir haben, wie gesagt, also die Vorschau auf nächste Woche, ne, Augsburg am Dienstag und dann am Freitag in Ulm.
Vielleicht dann auch hier ganz kurz der Hinweis, dass wir dann am Mittwochvormittag nach dem Pokalspiel auch auf Sendung gehen werden. Wir werden sehr wahrscheinlich Andreas Ernst, der dann vor Ort sein wird.
Genau, Andi brennt schon, ist ja im Urlaub und der ist richtig heiß.
Den werden wir zuschalten, sodass ihr den Podcast so gegen mittags, am Mittwochmittag wahrscheinlich schauen können.
Mit besonders frischen Eindrücken von Andi.
Ja, und einem heißen Andi Ernst.
Genau. Aber Schalke, wenn nicht auch sonst viel passieren würde, ein Thema, was abgesehen vom sportlichen, das Umfeld ja die letzten Tage, Wochen bewegt hat, war die Genossenschaft. Also die Möglichkeit, dass ich jetzt als Schalke-Fan die Gelegenheit habe, Anteile am Stadion zu kaufen. Und da seid ihr, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, Robin.
Ja, was heißt Meinung? Also ich denke schon, dass das ein Weg ist, der okay ist, dass man andere Vereine, die in der zweiten Liga jetzt sind, also von den großen Hertha oder der HSV, haben durch externe Investoren in den letzten Jahren viel Geld dazu gekriegt und sind deshalb irgendwo konkurrenzfähig. Schalke hat das bis jetzt nicht gemacht. Die haben kein großes externes Kapital dazu gewonnen. Ausgliederung ist kein Thema auf Schalke, aber durch die Gründung der Genossenschaft kann man viel Kapital generieren auf einem Weg, indem man die Fans mitnimmt, und das könnte ein Weg sein, der vielleicht besser zu Schalke passt als eine Ausgliederung. Und dass man vielleicht Kohle braucht, ist vielen klar, und deshalb fände ich es ein Weg, der durchaus legitim ist.
Genau, klingt ja erstmal sympathisch zu sagen, okay, anstatt auf irgendwelche Investoren zu setzen, von denen man nicht weiß, was dahinter steckt, nimmt man die Fans mit und bietet denen die Möglichkeit. Du bist zumindest skeptisch, wenn es darum geht, wie viel Geld damit man
sammeln kann. Also grundsätzlich, das habe ich auch vergangene Woche ja schon gesagt, die Idee ist eine sympathische, der Club hat nichts zu verlieren bei dieser Fördergenossenschaft. Du verlierst einfach nichts, wenn es nicht gut läuft. Dann ist es halt so, ist aber nicht weiter schlimm. Du behältst gewissermaßen deine Schalker DNA, indem du sagst, wir behalten das unter uns Mitgliedern, wir verkaufen unsere Seele nicht, mal davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass da draußen irgendwelche Leute jetzt Schlange stehen, um bei Schalke Großinvestor zu werden, Klammer zu. Was ich allerdings nicht glaube, beziehungsweise wo ich sehr skeptisch bin, und bevor das falsch verstanden wird, ich wünsche Schalke nicht nur 50, von mir aus auch 100 Millionen Euro, warum nicht? Ich wäre der Erste, der da nackt auf dem Tisch tanzt, wenn das so wäre.
Ist notiert.
Ist sortiert. Aber ich glaube, dass im Moment der Vorstand da mit Zahlen in der Öffentlichkeit hantiert, die wahnsinnig optimistisch sind. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo um die 50 Millionen Euro über die Fördergenossenschaft reinkommen sollen. Und das ist eine Zahl, die Tillmann ja dieser Tage selber genannt hat.
Genau, er sagte 50 Millionen. Er sagte nicht, dass die jetzt 15 Millionen einnehmen wollen, dass das jetzt das Ziel ist primär, sondern es gibt kein Ziel. Er sagt, ab 50 Millionen wäre ein großer Impact zu sehen, weil wenn man 50 Millionen einnehmen würde, könnte man viele Altlasten abbauen.
Also, er hat aber auch nichts über den Zeitraum gesagt,
und indem man die 50 Millionen. Ne?
Also, genau. Also erster Schritt wäre abbauen, dass man halt, ja, wenn man sieht, ich glaube 16 Millionen Tilgung und Zinslast muss Schalke aktuell jährlich zahlen, da könnte man halt mit einem großen Teil der 50 Millionen alte Kredite etc. Darlehen abbezahlen, sodass man in den kommenden Jahren das nicht abbezahlen muss, dann hätte man ja, das Geld im operativen Cashflow. Ja. Da muss man nicht aus dem operativen Cashflow das Geld nehmen, sondern hat es so für sportliche Belange oder Investitionen. Ein weiterer Teil der 50 Millionen, die im Wunsch da sind, damit soll dann erst die restlichen Anteile der Arena zurückgekauft werden, weil die Arena gehört aktuell nur zu 85%. Schalke 04 selbst, sonst ist, glaube ich, die Stadt Gelsenkirchen noch beteiligt und ein paar kleine andere Anleger. Ja, und dann hätte man halt die komplette Arena, abzüglich der Teile, die an die Genossenschaft gehen, und vor allem diese Altlasten abgebaut. Dann wäre Schalke handlungsfähiger, was Investitionen angeht. Wenn wir vielleicht mittelfristig in die knappen Spiele investieren, ins Vereinsgelände investieren, NLZ ausbauen, sind ja Punkte, da ist in letzter Zeit nicht so viel passiert. Es gab vor einigen Jahren mal, ich glaube, Schalker Tor hieß das, dieses Bauprojekt.
Ja, wir hatten die Woche darüber gesprochen.
Dieses Bauprojekt, man hatte Ideen, ja, wie man das Vereinsgelände umgestalten könnte. Und zumindest in ähnlicher Form könnte man das ja jetzt, wenn man mittelfristig viel Geld durch Genossenschaftsprojekte, die Arena soll nicht das einzige Projekt bleiben, ne? Das gibt es ja noch weitere, dann könnte man sowas vielleicht angehen, wo der Sport dann mittel- und langfristig von profitieren kann und soll.
Also, wir haben alle keine Glaskugel, wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt. Wie gesagt, so, mir fehlt immer noch die Fantasie für 100.000 Schalker, die jeweils 500 Euro geben, aber
ja, es geht auch darum, Großinvestoren zu finden, einige von den bestehenden Sponsoren vielleicht, die sagen, pass auf, wir
putzen ja,
da eine Million oder mehrere Millionen rein.
Dann habe ich auch gehört, dass das angeblich so sein soll. Offen gestanden, da bin ich auch skeptisch, weil ich noch nicht sehe, welche Großinvestoren oder Sponsoren da jetzt quasi auf die Fördergenossenschaft warten. Aber ey, hoffentlich kommt es anders und es ist so und Schalke nimmt das Geld ein, um dann aus dieser Gesamtsituation rauszukommen. Das ganze Ding liegt beim Amtsgericht Gelsenkirchen schon seit Tagen. Das ist alles schon eingetütet. Pöstchen sind auch schon eingetragen. Ich bin gespannt auch auf die Namen, die dann da zu sehen sein werden. Wer dann da im Aufsichtsrat auch der Fördergenossenschaft sitzen wird und wer die Fördergenossenschaft am Ende möglicherweise auch nach außen hin vertreten wird. Das alles aber werden wir frühestens wahrscheinlich bei der Mitgliederversammlung am
16.11.
erfahren.
Genau. Vorher, die Zeit ist um. Das ist alles Zukunftsmusik, zumindest mittelfristig, langfristig, kurzfristig geht's für Schalke am Dienstag im Pokal in Augsburg weiter und am Freitag in der Liga in Ulm. Wir werden in gewohnter Form drüber berichten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, klickt bei YouTube die kleine Glocke oder ihr hört uns im Podcast auf allen Podcast-Plattformen, bei Spotify, bei Amazon, bei Apple oder einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis dahin wünschen wir euch trotz allem eine schöne Woche, einen schönen Restsonntag und verbleiben. Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.